Der Römerbrief. Ich will mal mit zwei Schlaglichtern beginnen. Ich war vor vielen Jahren, vor über 10 Jahren noch in den alten Bundesländern Pfarrer in der evangelischen Landeskirche. Und dort, wo ich war, war das, es war schon am Ausklingen, aber doch oft so, also Kirchgang und Kirchenzugehörigkeit, mindestens in kleineren Orten, noch ein Zeichen von Wohlanständigkeit. Und wenn man schaute, wer dann in den Kirchenvorstand kam, der Herr Lehrer, der Herr Doktor, der Herr Handwerksmeister und so weiter, ich überzeichne etwas, also lauter angesehene, anständige Leute. Und immer irgendwie im Hintergrund diese Idee, ein Christ, das ist vor allem ein Mensch, der sich bemüht, nach den Geboten zu leben, also der nicht stiehlt, nicht lügt, höchstens im Notfall, seiner Frau treu ist, jedenfalls meistens, keinen Menschen auf dem Gewissen hat und außerdem sonntags in der Kirche betet. Kann Gott gegen so einen anständigen Menschen etwas haben? Er wird ihm doch nach diesem Leben bestimmt die Himmelstür öffnen, oder? Zweites Schlaglicht. Ich komme zu dem Zitat, was ich über diesen Abend gestellt habe. Sicher erkennen alle mehr oder weniger Dr. Faust. Ich denke, kaum ein Schüler kommt daran vorbei, das irgendwann in seiner Schulkarriere zu lesen. Dieser Mann, der seine Seele dem Teufel verschrieben hat. Wenige, ich muss zugeben, ich auch nicht, kennen oder kannten den Ausgang der Geschichte im zweiten Band. Meistens liest man nur den ersten in der Schule. Da hat nämlich durch sein Bemühen Dr. Faust vor seinem Tod sich noch durch vom Bösen freimachen können. Er hat Läuterung erfahren. Und nun tragen ihn die Engel in den Himmel. Und Goethe dichtet hier, gerettet ist das edle Glied der Geisterwelt vom Bösen. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Und hat er ihm die Liebe gar von oben teilgenommen, begegnet ihm die selige Schar mit herzlichem Willkommen. Also hier wird ein ganz und gar böser Mensch, er ist ja durch den Teufel gebunden, durch sein eigenes Bemühen schließlich doch noch frei und errettet. Wenn es sogar so einer schafft, dann nicht vielmehr auch ein ordentlicher, bürgerlicher, anständiger Mensch, vor allem wenn er dazu noch Kirchgänger ist. Und in diesem Zusammenhang ist mir der Römerbrief sehr lieb. Wir lesen den gerade auch in unseren Gemeinden im Bezirk Eibenstock zum zweiten Mal in meiner Dienstzeit. Also ich bin dort jetzt im 11. Dienst, ja, und mit großem geistlichem Gewinn. Es ist erstaunlich, wenn man in die Kirchengeschichte guckt, wo immer was passiert ist, denkt man, sei es im 4. Jahrhundert nach Christus, als der Kirchenvater Augustinus zum Glauben kam, sei es bei Martin Luther oder Johannes Calvin, sei es Anfang des 20. Jahrhunderts, als alles von der liberalen, bibelkritischen Theologie überschwemmt war, immer wenn es dann zu Aufbrüchen kam, hatte irgendwie der Römerbrief was damit zu tun. Da muss etwas drin sein, was etwas ganz Besonderes ist. Warum? Ich denke, einer der Hauptaufgaben des Römerbriefs ist es, alle menschlichen Überlegungen über Gott, über die Erlösung, über Glauben, ganz und gar zu durchkreuzen. Es ist ganz anders, als irgendein Mensch sich das jemals ausdenken könnte. Gottes Gedanken sind so anders. Und es ist nun die Frage, ja, ob wir uns vielleicht auch was durchkreuzen lassen müssen. Ich war jetzt gerade auf so einer Pastorenweiterbildung und da ging es um Gemeindeaufbau. Das war sehr interessant. Da waren auch so Professoren und andere Leute, die etwas davon verstanden. Und dann hat man darüber nachgedacht. Und was mir da auffiel, aber eigentlich auch immer wieder, auch wenn wir auf unseren Konferenzen reden, man redet viel über Methoden. Wie bringe ich denn das Evangelium an den Mann? Wie kann ich das erreichen, dass die Leute kommen, dass die Gemeinde wächst, dass es attraktiv wird? Aber irgendwie redet man selten oder fast nie, was wir denn eigentlich den Leuten sagen wollen. Wissen wir das wirklich? Frage ich mich. Sind wir uns darüber einig? Bin mir da nicht immer so ganz sicher. Und gerade da, denke ich, ist der Römerbrief eine feine Sache. Und was ich mir von diesen Abenden wünsche, ist, Lust zu machen, im Römerbrief weiterzulesen. Man kann das nicht an einem Abend. Ich werde so ein paar Einstiege bieten. Es hat letztens mal einer gesagt, als wir auch einen Abschnitt von heute Abend lasen, aus meiner Gemeinde hat gesagt, und dann am nächsten Tag, dann habe ich mit meiner Frau zusammengesessen und wir haben diskutiert und dann haben wir die Bibel aufgeschlagen und ob denn das wirklich so ist, wie was du mir gesagt hast. Und wenn sowas passiert, dann bin ich zufrieden. Dann hat sich das gelohnt heute Abend. Ja, wir haben für heute Abend einen Text und er ist auch auf euren Blättern abgelichtet. Wenn ihr das aufschlagt, ist es innen. Und es ist mir auch wichtig, ich habe mir das auch gewünscht, dass wir den vor uns haben. Paulus ist nicht leicht. Also ich verspreche euch, dass mindestens heute und morgen, das wird richtig harte Arbeit. Aber ich denke, es wird uns auch persönlich ansprechen. Am Freitag dann mehr so predigtartig. Wie kann man sich einen Text aneignen? Paulus war Jude. Auch nach seiner Bekehrung. Immer noch. Wisst ihr, wie die Juden sich Texte angeeignet haben? Die haben die laut rezitiert, gelesen oder auswendig. Das machen wir immer bei unserer Bibelwoche in Karlsfeld. Ich finde es nicht schlecht. Ich würde das gern auch machen, dass wir den einfach mal zusammen laut lesen. Nicht, damit das wie in der Schule ist, sondern weil man den anders sich aneignet, wenn man ihn spricht. Und dann wenden wir uns ihm zu. Lesen wir mal gemeinsam laut. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die da glauben. Denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht mache den, der da ist aus dem Glauben an Jesus. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Herr, und so bitten wir dich, segne du uns reden und hören.
Amen.
Dieser Text steht in einem ganz bestimmten Zusammenhang, wer sich anschaut, wie der Römerbrief aufgebaut ist. Der sieht, dass, nachdem der Paulus am Anfang sagt, worum es geht um das Evangelium von der Gerechtigkeit Gottes, wie er gleich am Anfang sagt, braucht er etwa 3 Kapitel dazu, um aufzuzeigen, warum alle Menschen Christus brauchen. Ich glaube, das war oder ist immer noch Motto auch unserer Zeltmission, alle Menschen brauchen Christus. Warum ist das so? Und er kommt zu dem Schluss, einen Vers, bevor unser Text losgeht, weil alle Menschen Sünder sind. Weil alle Vergebung brauchen. Und das ist der Grund, warum alle Jesus brauchen. Auch die, die denken, sie brauchen ihn überhaupt nicht. Auch die brauchen ihn. Und nun kommt ab diesem 3 Vers 21, ja, so richtig der Kern dessen, was das Evangelium ist. Wer sich mal ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigt hat, stellt fest, es gab ja eine bestimmte Zeit, als in Europa das Evangelium wiederentdeckt wurde. Das war im 16. Jahrhundert das Zeitalter der Reformation. Es sind viele große Namen damit verbunden, Luther, Melanchthon, Calvin und viele andere. Und auch John Wesley, der dann später gepredigt hat, hat im Grunde nur von denen gelernt, was die wiederentdeckt haben. Und die Reformatoren haben bei dieser Wiederentdeckung unseren Glauben zusammengefasst. Das wird uns jetzt auch ein bisschen begleiten, immer wieder mal. Die haben gesagt, von Jesus Christus, da erfahren wir allein durch die Schrift. Kann sich kein Mensch ausdenken, habe ich gesagt. Allein durch die Schrift. Dann haben sie gesagt, unsere Errettung, die geschieht allein durch Jesus Christus, durch das, was er für uns getan hat. Und das Dritte ist, die kommt zu uns allein durch Gottes Gnade. Das gibt es nur durch ihn geschenkt. Und ich nehme das persönlich an, allein durch den Glauben. Und das ist das Wesen des evangelischen Glaubens. Das kann man eigentlich sagen, das hat noch nie jemand meines Erachtens treffender formuliert. Und solche Bibelstellen wie der folgende, den wir heute Abend anschauen, der zeigt auch was dazu. Ich will jetzt nicht jedes einzeln auslegen, das schaffen wir nicht, aber doch etwas Vers für Vers vorgehen. 3 Vers 21, nun ist aber ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gerechtigkeit Gottes, das war eigentlich das Wort, was die Reformation ausgelöst hat. Der Luther, der hat damit gerungen, hat sich gefragt, wie kann ich denn Gott gerecht werden? Der ist so ein strenger Richter und wenn der sein gerechtes Urteil über mich spricht, wenn ich mich ehrlich betrachte, da kann ich niemals bestehen. Und so hat er Gerechtigkeit Gottes verstanden. Der gerechte Gott straft den sündigen Menschen zu Recht. Und dann hat er in der Bibel geforscht und er war da schon Professor für Theologie zu dieser Zeit und hat Studenten unterrichtet und da kam es eines Tages, er beschreibt das einmal in einem Rückblick, das ist, muss ihn wie ein Blitz getroffen haben, obwohl er sich über lange Zeit erarbeitet hat. Und er beschreibt es so, das war, wie wenn sich für mich die Pforten des Paradieses öffneten. Und da hat er gemerkt, was Gerechtigkeit Gottes ist. Das ist nicht der Maßstab der Strenge, den Gott an uns anlegt, sondern das ist das, was Gott uns schenkt. Gott schenkt uns Gerechtigkeit. Wir werden noch weiter sehen, was das heißt. Bevor wir weitergehen, noch ein Wort zu diesem Wort Gesetz. Es gibt viele Arten, was das Wort Gesetz ausdrücken kann. Wir haben in unserem Staat Gesetze, an die sich jeder halten muss. Es gibt ein Strafgesetzbuch, bürgerliches Gesetzbuch, Handlungsgesetzbuch und was es noch alles gibt. Dann gibt es aber auch Gesetz in der Bibel. Und wir müssen einfach verstehen, wie der Paulus das meint, wenn er Gesetz sagt. Das sind so alte Worte. Wenn Paulus Gesetz sagt, das können wir uns schon mal merken, dann meint er die 10 Gebote mit allen Auslegungen. Aber alle 10. Jetzt kommen wir schon an die Geschichte mit der bürgerlichen Moral wieder zurück. Wenn du mit einem diskutierst und dann sagt er dir vielleicht, was willst du eigentlich? Die Gebote kenne ich auch. Wer gesagt, schlüg nicht oder nur selten, stehl nicht, betrüg nicht meine Frau, hab keinen umgebracht, ist sie doch eigentlich abgesehen von gewissen Verfehlungen ganz ordentlich aus. Was soll ich denn noch mehr? Solche Leute kennen die Gebote nicht. Ist da die Gebote haben nämlich auch noch einen Schluss. Das 9. und 10. Gebot, das wird oft zu wenig beachtet, da heißt es, du sollst nicht begehren. Da geht es an mein Herz. Wie sieht es denn da drinnen aus? Und wenn das einem Menschen richtig ans Herz geht, du sollst nicht begehren, und wenn er ehrlich ist und er merkt, also was er so manchmal begehrt, das ist gar nicht so fein und gar nicht so recht. Und auch Jesus hat in der Bergpredigt etwa im Zusammenhang mit dem 6. Gebot gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, wer nur eine Frau ansieht, um sie zu begehren, kommt es wieder, du sollst nicht begehren. Oder ich meine, du klaust nichts, aber vielleicht guckst du neidisch auf das große Auto von deinem Nachbarn. Du sollst nicht begehren. Es geht ans Herz. Und nach diesem Maßstab versagt jede bürgerliche Moral. Wenn ein Mensch ehrlich ist, muss er zugeben, dieses Begehren ist auch in mir drin. So, jetzt haben wir schon 2 Dinge, das Gesetz und die Gerechtigkeit Gottes, was er uns schenkt. Die nehmen wir mit und gehen weiter zu Vers 22 und 23. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wenn wir das hier betrachten, dann müssen wir eigentlich die ersten 3 Kapitel gelesen haben. Ich sage ja, da hat der Paulus etwas überlegt, warum alle Menschen Jesus Christus brauchen, warum sie ohne ihn nicht bestehen können vor Gott. Und um das zu beweisen, hat er das Gesetz genommen, und zwar alle 10 Gebote. Und dann hat er nachgewiesen, hat gesagt, also wenn man da genau guckt, dann fordern die Gebote Gottes von jedem Menschen absolut fehlerfreien Gehorsam. Man soll sich das nicht zu billig machen. Das haben die Pharisäer gemacht, die haben sich's billig gemacht. Die haben gedacht, wenn wir da genug Einzelvorschriften draus machen, dann können wir es irgendwann erfüllen, abhaken und ist alles in Ordnung. Nein, Wenn man das Gesetz Gottes wirklich so nimmt, dass es an unser Herz geht, dann fordert es fehlerfreien Gehorsam. Und das hat noch kein Mensch gebracht. Niemand kann das, weil wir alle an den Folgen des Sündenfalls leiden. Wir werden morgen auch ein bisschen anschauen, was das über unser Innenleben, was da in deinem Herzen drin ist, sagt. Absolut fehlerfreien Gehorsam. Gott fordert das, er fordert es zu Recht, weil er uns gemacht hat, aber wir können es nicht. Und deshalb musste Christus kommen und dann gibt er uns seine Gerechtigkeit, gibt er uns das, was er getan hat. Christus war der einzige Mensch, der jemals auf Erden war und absolut ohne Abstriche, der hat immer alles richtig gemacht. Das wird uns zugerechnet. Ja, ohne. Durch den Glauben an Jesus Christus. Wir gehen ein Stück weiter. Wir werden ohne Verdienst gerecht, Vers 24, aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Ohne Verdienst, umsonst. Das geht auch gar nicht anders. Gottes Gnade bekommt man entweder umsonst oder gar nicht. Der bürgerlich-moralische Mensch sagt, so schlecht bin ich doch nicht. Aber hier heißt es, Gott allein gebührt die Ehre für unsere Erlösung. Denken wir nochmal an dieses allein, wir haben hier allein durch die Gnade da drin, allein durch Jesus Christus. Durch die Erlösung, das meint natürlich sein Opfer am Kreuz, das er uns gibt. Dort hat er alles getragen, was wir eigentlich ertragen müssten. Der Paulus hat in den ersten drei Kapiteln auch etwas anderes noch gesagt. Er hat gesagt, das Gesetz, das zeigt uns nicht nur unsere Defizite, unseren Mangel, sondern das sagt auch, vor Gottes Richterstuhl wirst du einmal zu Recht verurteilt werden. Da kann keiner sich hinstellen, wenn er mal vor seinen Herrn tritt und sagen, Herr, ich habe mich immer strebend bemüht, ich war ein anständiger Christ, ich bin in die Kirche gegangen und habe meine Leute immer gut behandelt. Nein, es geht allein durch sein Sühnopfer. Und der Paulus sagt dann auch in den ersten drei Kapiteln, Gott muss das bestrafen. Ich versuche das immer, wenn wir Einsegnungsunterricht haben, auch zu erklären, warum musste denn Jesus da sterben? Und man kann da so verschiedene Beispiele auch finden. Ich will mal nur eins bringen. Ich erzähle Ihnen dann immer von so einem König, der so Gesetze erlassen hat. Und dann kommt es eines Tages dazu, dass sein eigener Sohn die Gesetze übertritt. Und jetzt kommt der König in einen Konflikt. Er ist einerseits der Vater und er möchte nicht, dass sein Junge da ins Gefängnis kommt. Und er ist andererseits auch der König und ein König, der sich an seine eigenen Gesetze nicht hält. Naja, den nimmt keiner mehr ernst. Wir haben das ja zurzeit auch in manchen politischen Fragen. Also Leute, die Verantwortung haben, zu entscheiden haben, aber sich selbst nicht an Gesetze halten, die nimmt keiner mehr ernst. Keiner würde Gott mehr ernst nehmen, wenn er sich an sein eigenes Gesetz nicht hält. Das Gesetz sagt, der Sünder muss sterben. Und seine Liebe sagt zu uns, das möchte ich aber nicht. Ich möchte ihn doch retten, den Sünder. Und was ist seine Lösung? Er gibt seinen eigenen Sohn und die Strafe wird vollzogen an ihm, an unserer Stadt. Es ist das eine ganz wichtige Sache und es kommt beim Paulus immer wieder durch, dass das die Grundlage ist. Er hat an unserer Stelle die Strafe getragen, er hat Sühne geleistet. Man hört viel über Gottes Gnade. In so manchen auch evangelischen Predigten, man hört über seine Liebe, wie er uns begleitet, wie er uns vergibt. Aber dann höre ich manchmal auch auf Sachen, die man weglässt. Und das, wenn man genau hinhört, also nach meinem Empfinden wird es allzu oft weggelassen. Wenn wir über Vergebung reden, wenn wir über Gnade reden, dann müssen wir darüber reden, dass Jesus sein Blut für uns vergossen hat, dass er für uns die Strafe getragen hat, die eigentlich wir tragen müssten, dass er die Anklage auf sich genommen hat, die uns anklagt. Du sollst nicht begehren, guck doch mal dein Herz an. Das braucht man. Sonst fällt alles zusammen wie ein Kartenhaus und Gnade bleibt bloß ein leeres Wort. Aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben, Vers 25, hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld. Und nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist. Und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Hier haben wir nochmal das Opfer am Kreuz, die Sühne in seinem Blut. Und jetzt kommt es, indem er die Sünden vergibt. Ich frage mich manchmal, wenn man heutzutage einem Menschen erklären will, was ist eigentlich der Kern unseres Glaubens. Die meisten Leute in unserem Land wissen nicht mehr viel über die Bibel. Das muss man ganz nüchtern zur Kenntnis nehmen. Und da können wir nur nichts dran ändern, außer dass man es ihnen erklärt. Aber ich denke, eins eignet sich nach meiner Erfahrung immer ganz gut, wenn ich nämlich sage, der Kern meines Glaubens ist, ich habe einen, der mir meine Sünden vergibt. Man könnte nämlich was anfangen. Sünden, irgendwie schuldig werden wir alle, das spürt man. Vergebung gibt es ja auch im zwischenmenschlichen Bereich, dass man seinem Mitmenschen was vergibt, wenn er mir was antut. Der Kern unseres Glaubens ist die Vergebung der Sünden. Achtet auch mal darauf, wenn ihr Verkündigungen hört, auch gerade solche, die sich etwa Evangelisation nennen. Man hört viel, auch gerade, dann Jesus ist mit dir, er begleitet dich, er passt auf dich auf, das ist ja alles richtig, das ist auch sehr tröstlich und wir brauchen das. Aber dann achtet doch mal darauf, ob über die Mitte geredet wird. Die Vergebung der Sünden und dass dafür Jesus sein Blut vergossen hat, damit uns die Sünden vergeben werden. Das ist die Mitte des Evangeliums und Evangelisation muss davon vor allem immer wieder reden. Dann ist es Evangelium. Vergebung der Sünden, dadurch, dass Jesus sein Blut für mich vergossen hat. Und nun kommt es hier auch in Vers 26, dass er gerecht ist und gerecht macht den. Hier kommt das wieder, Gott schenkt uns da was. wenn er uns die Sünden vergibt. Er ist gerecht und er macht mich gerecht. Und hier sehen wir auch, wie wir dazu kommen, zu dieser Vergebung. Wir hatten ja bisher, es ist allein durch Christus, was er am Kreuz und in der Auferstehung für uns getan hat. Es geht allein durch die Gnade, wir können es uns nicht erstampeln und uns bemühen, und hier steht, wie es zu uns kommt. Allein durch den Glauben, ja, was ist Glauben? Vielleicht kann man Glauben am einfachsten in unsere Zeit übersetzen mit Vertrauen. Also nicht Glauben in dem Sinne, ich glaube, dass morgen besseres Wetter ist, das haben sie ja wohl angesagt, sondern dass ich mein Vertrauen, mein ganzes Vertrauen auf jemanden setze. Auf Jesus Christus mein ganzes Vertrauen setze. Und dann kommt das alles zu mir, diese Gerechtigkeit. Der große Prediger Spurgeon, der hat mal gesagt, also du kannst dir das mit dem Glauben so vorstellen, wenn Gott so im Himmel so einen großen Vorrat an Gnade hat, den er uns gerne geben möchte, verschenken möchte, und dann muss das irgendwie zu uns kommen, dann ist der Glaube so wie so ein Kanal von so einem Vorrat mit frischem Wasser, so eine Leitung, die das direkt mir zuführt, wo ich das anzapfen kann gewissermaßen, diese Gnade Gottes. Dass ich glauben kann, ist auch wieder eine Gnade, aber dazu kommen wir am letzten Abend nochmal. Auch der Glaube selber ist ein Geschenk. So, und jetzt, nachdem wir das so ein bisschen positiv beleuchtet haben, am Schluss noch etwas, wo der Paulus sagt, wie es nicht ist mit dem Glauben. Manchmal ist es gut, wenn man einmal sagt, so ist es, aber Vorsicht, pass auf, so ist es nicht. Hier sind gewisse Grenzen. Und das kommt ab Vers 27. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Durch das Gesetz der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke. Allein durch den Glauben. So, wir erinnern uns nochmal, Gesetz. Alle 10 Gebote. Einschließlich des 9. und 10. Du sollst nicht begehren. Nun sagt der Paulus, wenn wir über unsere Erlösung nachdenken, dann müssen wir alle 10 Gebote und was der Mensch damit tut, nehmen und an die Seite stellen. Ohne, man kann auch übersetzen, abgetrennt von, das darf nichts damit zu tun haben. Wenn du darüber nachdenkst, wie bin ich Kind Gottes, wie bleibe ich Kind Gottes, dann musst du die Gebote in einem Paket nehmen und an die Seite stellen. Das darf nichts mit dieser Frage zu tun haben. Dass die trotzdem wichtig sind, dazu gleich noch. Aber wenn wir über unsere Erlösung reden, es darf nichts damit zu tun haben. Weg damit. Wie viele Christen sind so verkrampft innerlich, weil sie das nie richtig gemacht haben, diesen Vorgang. Die strampeln immer noch irgendwo. Ich muss doch mich ganz hingeben. Ich muss doch, irgendwas muss ich doch noch dazu tun. Das kann doch nicht sein. Da muss es doch noch einen Unterschied geben, mindestens zwischen einem schlechten und einem guten Christen. Und da kommt immer so ein Krampf raus. Entweder dieser Mensch, der wird so einer, ja, fast so ein bisschen hochmütig, dass er sich halt für was Besseres hält, einen besseren Christen, einen Heiligeren, wir kommen da morgen noch drauf, oder er wird ganz bedrückt und kann nie so richtig froh werden, weil er denkt, irgendwas fehlt bei mir immer noch, mir fehlt was, ich bin ja nicht so ganz so richtig Christ, wie Gott das will. Es liegt oft daran, dass man das nicht gemacht hat. Nimm die Gebote und tu sie erstmal im Paket zur Seite und sag, darüber will ich jetzt nicht diskutieren. Allein durch den Glauben. Man hört manchmal auch in Auslegungen, dieses allein hätte der Luther dazu gesetzt in seiner Übersetzung, das stimmt, aber ich denke, er hat es zu Recht dazu gesetzt. Die Übersetzung muss auch immer den Zusammenhang beachten. Paulus meint wirklich allein durch den Glauben. Jetzt denkt nochmal an das Bild, der Glaube, der diese Gnadenvorräte Gottes anzapft und mir zuleitet. So allein werde ich Christ, so allein bleibe ich Christ. Allein. Und die Gesetze und Gebote stehen immer noch da nebendran. Man kann einer kommen und sagen, was ist denn mit dem Jakobus? Der sagt doch, also Glaube ohne Werke, das ist tot und das stimmt. Aber da reden wir über was anderes. Der Jakobus redet nicht darüber, wie wir erlöst werden. Der Jakobus redet darüber, wie der Glaube praktisch gestaltet wird. So, wenn du also fragst, wie will ich meinen Christenglauben im Alltag praktisch gestalten, dann holst du die Gebote wieder zurück, stellst sie hin und sagst, das soll für mich der Maßstab sein. Und wo ich an diesem Maßstab versage, da weiß ich, ich habe einen, der mir die Sünden vergibt und der dafür sein Blut vergossen hat. Da hole ich sie wieder als Maßstab. Aber sobald ich über die Erlösung rede, weg und zur Seite. Der Luther, der hat mal über so besondere Anfechtung geredet und hat gesagt, ein Trick des Teufels ist, dass der genau das in unserem Herzen durcheinander nimmt. Der holt die Gebote wieder zurück und sagt, du hast das nicht getan und du hast das nicht getan. Und wenn du an dein Herz denkst und wie kalt du oft gegenüber Jesus bist und was du da über deinen Nachbarn gerade gedacht hast und du willst Christ sein, erschrickst du. Und dann musst du ganz schnell sagen, weg damit. Das ist richtig, die Anklage, aber das hat nichts mit meiner Erlösung zu tun. Allein durch Jesus Christus. Allein durch die Gnade. Und dann kann ich auch froh und frei werden. Wohl, nur noch um es mal zusammenzufassen, aus diesem Abend mitnehmen. Also das Erste, was man sich vielleicht merken kann, ist diese bürgerliche Moral und ich bin ein anständiger Mensch und gehe in die Kirche und das ist gut. Spätestens beim 9. und 10. Gebot versagt das strebende Bemühen. Versuch mal dein Herz zum rechten Streben zu bringen. Das will ich sehen, wie das geht. Das Zweite, ja, wenn man über unsere Erlösung reden. Nimm alle Gebote und Werke weg, stell sie an die Seite und guck allein auf Jesus und setz allein sein Vertrauen auf ihn, auf sonst nichts. Und das Dritte ist eben, dass wir uns merken, dieses vierfache allein. Wir hören von Gottes wunderbaren Plänen allein durch die Schrift. Ich sage, es kann kein Mensch sich ausdenken, solche Lehren. Wir bekommen es allein aus seiner Gnade. Das kann man sich nicht verdienen. Es kommt allein durch das, was Jesus für dich getan hat. Und du nimmst es dir an, allein durch den Glauben. Nimm es mit, gerade diese beiden Verse hier, 23 und 24, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Nimm das mit, frag dich auch selbst, was machst du mit diesem Alleine?